Was haben OKRs mit dem Nordstern zu tun und wie wird ein Unternehmen vom Piratenschiff zum Raumschiff? Die Antworten jetzt in der Buchbesprechung des Builder's Guide to the Tech Galaxy im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.
Herzlich willkommen zum Passion for Business Podcast. Wie wird aus eurem Startup ein Unicorn? Dafür gibt es jetzt eine neue Bauanleitung, und zwar in Form des Buches mit dem Titel The Builder's Guide to the Tech Galaxy. Die Autoren des Buches haben dabei die Erfolgsgeheimnisse unglaublich stark gewachsener Unternehmen wie HubSpot, Klarna, N26, Zalando und Salesforce zusammengetragen, und herausgekommen sind 99 Module als Anleitung für schnelles und erfolgreiches Wachstum. Und über diese Anleitung möchte ich heute sprechen mit Dr. Martin Schilling, einem der Autoren des Buches. Hallo Martin.
Hi René, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist, genau. Martin, relativ zu Beginn des Buches zieht ihr einen schönen Vergleich. Und zwar vom Startup, von dem Piratenschiff zum Unicorn zum Raumschiff. Du hast selbst viel Erfahrung beim Aufbau von Unternehmen gesammelt. Du warst ja unter anderem bei N26 für die Skalierung mitverantwortlich als CEO, als Chief Operating Officer. Was charakterisiert so ein Piratenschiff, also so ein Startup, was momentan eben noch Piratenschiff ist, und was macht den Übergang zum Raumschiff so schwer?
Also viele Firmen schaffen es, in die Piratenphase zu kommen. Ja, das heißt, du bist am sogenannten Product Market Fit. Du hast ein Team aufgebaut, oft von 20, 30, 40 Leuten. Du hast ein Produkt, ne, du hast erste Kunden, so, da kommt man oft ganz gut hin. Das Kerncharakteristikum ist, im Prinzip bist du eine eingeschworene Crew. Du kannst schnell Richtung ändern, ja, du kannst mal schnell auf den Mast hochklettern, die Segel ändern, und dann ändert sich der Kurs des Schiffs eben sehr schnell, so. Wenn du jetzt das Glück hast, weiter wachsen zu können, also gerade Richtung Einhorn und Scale-Up zu gehen, also im Prinzip wirklich einen sogenannten Product-Market-Fit gefunden zu haben, dann musst du teilweise sehr schnell dieses frühe Piratenschiff-Team, die Crew, eben hochbeamen, wenn man so will, auf die Brücke des Raumschiffs Enterprise. Ja, das ist dann mit einer ganzen Reihe von Änderungen verbunden. Also, und es ist auch so, du segelst dann nicht mehr, sondern du fliegst dann in der Tat mit einem Raumschiff auf deiner internationalen Crew im Weltraum. Und da solltest du eben nicht mehr so schnell Richtung ändern. Ja, da ist es wichtig, dass man als Captain auch dann vielleicht nicht mehr runter muss mal in den Maschinenraum, sondern da auch wirklich Leute hat, die das können. Weil du, wenn du die Brücke verlässt, vielleicht dann einfach in den nächsten Meteoritenschauer fliegst. Ja, so. Das heißt einfach, du brauchst andere Prozesse, du brauchst Strukturen, du brauchst ein anderes Team in dieser Phase.
Das vielleicht für den Gründer oder das Gründerteam auch nochmal so eine Änderung. Ne? Also es kommt natürlich unglaublich viel Geld ins Unternehmen, wenn du auf dem Weg bist zu dieser Raumschiffphase, und du bist im Management auch häufig nicht mehr allein.
Richtig.
Sondern Externe werden ongeboardet zur Unterstützung.
Richtig.
Und auch damit muss man erstmal umgehen lernen, oder?
Ja, genau. Also im Kern ist das eine Spezialisierungsreise, auf die du dich begibst. Also am Anfang hast du oft kluge Generalisten, die das Piratenschiff mit dir segeln, die auch Spaß dran haben, einfach mal einen Mast hochzuklettern, dann im nächsten Tag vielleicht mal in der Kombüse zu stehen und am dritten Tag vielleicht irgendwie mal jemanden zu verarzten, der gerade umgefallen ist. Ja, so. Das sind so typische Generalisten. In der Scale-Up-Phase, und wir sprechen jetzt im Startup, im Scale-Up-Bereich, sind es dann Firmen, ne, die dann beginnen, Dutzende Millionen pro Funding-Runde einzusammeln. Also, ne, so in der Regel über 100 Mitarbeiter, in der Regel auch über mehrere Dutzend Millionen Funding in dem Sinn pro Runde. Und in dieser Phase machst du im Prinzip zwei Sachen auf deinem Team, auf der Teamebene. Erstens, du gibst deinen bestehenden Generalisten die Chance, sich zu spezialisieren und weiterzubilden. Ja? Also du hast immer auch Raum für die in der frühen Phase dich unterstützt haben. Aber du musst halt mehr und mehr Experten in den verschiedenen Funktionen einstellen. Also Marketing-Experten, Produktexperten, Technologie-Experten. Und das ist dann als Gründungsteam, als frühes Team, es ist da eben sehr wichtig, dann eben zu beginnen, einen sehr klaren Nordstern zu entwickeln und dann immer mehr loszulassen und auch mal die Experten denen Raum zu geben.
Ja. Manche Gründer gehen ja auch von Bord in dieser Phase und geben bewusst den Staffelstab über an die, die dann nachfolgen und verlassen nicht das Unternehmen, aber nehmen vielleicht irgendeine Rolle, eine spezifische Rolle im Unternehmen ein, aber überlassen das Steuer halt jemand anderem.
Ja, richtig. Das ist gibt's in der Tat eher selten, weil das natürlich so ein bisschen auch voraussetzt, dass man das dann erkennt, dass dann vielleicht die jetzige Rolle irgendwie auch manchmal eine Nummer zu groß oder anders ist, als man das gerne kennt. Aber ja, in der Tat, diese Fälle gibt's durchaus.
Zu eurem Buch, vielleicht da nochmal einen Schritt zurück. Warum hast du oder habt ihr zusammen dieses Buchprojekt gestartet?
Ja, also da gibt's zwei Motivationen, eine persönliche und eine volkswirtschaftliche. Also die persönliche ist, wir haben damals bei N26 in dieser sehr krassen Scale-Up-Zeit, also da haben wir die Firma von 300 Mitarbeitern auf 1500 in etwas mehr als 2 Jahren hochgezogen. Also ne, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ne, von 300 auf 1500. Mein eigenes Team hatte 100, als ich reingekommen bin und 800, als ich dann gegangen bin. Also da malst du im Prinzip jedes Quartal die Org-Charts neu. Da bist du Hälfte der Zeit mit Rekrutierung beschäftigt und. Also ne, das ist eine super spannende Skalierungszeit gewesen. Aber wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht. Wir haben es, meine Kollegen und ich, viele von uns haben das zum ersten Mal gemacht. Und die Intention des Buches ist es, Lernkurven zu kürzen von Startup-Führungskräften, die Skalierung im Prinzip in der Form noch nie gemacht haben. So. Also die Idee war zu sagen, hey, lass uns mal so viel Wissen zusammentragen, dass du nicht 3 Quartale brauchst, um zu lernen, sondern idealerweise 3 Wochen. So, das ist so ein bisschen auf der persönlichen Ebene. Jetzt gibt es noch eine sehr spannende volkswirtschaftliche Ebene. Ich bin total fasziniert, dass wir in Europa in den letzten 10 Jahren 1/3 aller wagniskapitalfinanzierter Startups gegründet haben, aber nur 12% aller Einhornfirmen kreiert haben. Ja, wir können in Europa Startup. Wir können noch nicht so gut Einhorn. Warum sind diese Einhornfirmen besonders wichtig? Weil diese Firmen Millionen neuer, guter Jobs schaffen werden, die in den traditionellen Industrien wegbrechen in den nächsten Jahren. Weil diese Firmen auch an der technologischen Souveränität Europas mitarbeiten. Ja, man denke nur daran, wie wir im Zahlungsverkehr abhängig sind von Mastercard und Visa zum Beispiel. Und weil diese Firmen auch an den großen Fragen unserer Zeit mitwirken. Ja, also, ne, der Kampf gegen Pandemien ist ein gutes Beispiel, Kampf gegen Klimawandel. Da gibt es spannende, große Themen, die Wachstum und Sinn verzahnen. So, und das, die jetzt eben nicht die nächste E-Commerce-Plattform sind.
Mhm. Also, das ist auch schon mal, glaube ich, ein wichtiger Tipp, sowohl für Startups als auch für Scale-Ups, den Purpose mal rauszustellen. Aber darauf kommen wir dann nachher noch.
Ja, absolut. Ja, absolut. Ne? Und vielleicht nochmal kurz, also ein bisschen auch aus meiner Sicht zur Mission, die wir irgendwie gemeinsam als Europäer haben und Europäerinnen haben. Wenn wir es ernst nehmen, dass wir im Tech-Ökosystem auf Augenhöhe mit USA und China spielen wollen, müssen wir in den nächsten 10 Jahren 750 Einhornfirmen bauen. Ja, 750 in Europa. So, aktuell haben wir so 80. Da ist also noch ein dickes Brett vor uns und ich würde mich freuen, wenn wir möglichst viele junge Teams haben, die sich auf diese Reise begeben, eben schnell skalierende Technologiefirmen zu bauen.
Jetzt habt ihr das Buch geschrieben. Ich hatte es ja schon am Anfang gesagt. Ihr habt aber so nach den Erfolgsgeheimnissen der bereits erfolgreichen Unternehmen geschaut, gesucht, die zusammengestellt. Wie ist das im Entstehungsprozess verlaufen? Wie habt ihr da den Zugang bekommen? Wie konntet ihr das dann auch so gut verdichten und auch mit so viel Praxisbeispielen dann garnieren?
Ja, also was wir gemacht haben, ist, wir haben im Prinzip unsere eigene Erfahrung als Basis genommen. Also wie gerade gesagt, das war vor allen Dingen die N26-Erfahrung. Ich habe selbst 4 andere Firmen skaliert, mein Co-Autor auch eine Reihe von, aber N26 war die wichtigste Erfahrung. Und haben dann knapp 100 internationale Scale-Up-Experten sowohl aus Europa als auch aus den USA interviewt, um mit denen diese Erfahrungen zu verdichten und zu verbreitern. Wir haben zudem noch 13 Co-Autoren mit reingenommen, die für die einzelnen Kapitel da jeweils tiefes Branchenwissen mit reingegeben haben. So, ne? Und auf der Basis war uns sehr wichtig, ein Werk aus einem Guss entstanden. Also wir haben jetzt nicht 13 Autoren gefragt, die irgendwelche Kapitel schreiben, sondern wir haben es aus einem Guss gemacht. So, und der Versuch ist es, mit dem Buch so präzise zu werden, dass wir auch eben Startup-Führungskräften konkrete Impulse geben, was sie nächsten Montag anders machen können.
Das würde mich zur nächsten Frage bringen. Euer Versprechen an die Leser des Buches ist schon kurz angeklungen, glaube ich, in 3 Wochen das schaffen, was man sonst in 3 Quartalen hinbekommt. Wie würdest du euer Versprechen, ne? Leute, wenn ihr das Buch am Wochenende lest, dann geht's Montag ganz anders los.
Ja, genau. Im Prinzip ist es das. Also ne, wir haben so drei Zielgruppen. Das erste sind Startup und Scale-Up-Führungskräfte, also die selbst an Startups bauen. Dann zweitens die ganzen Ökosystem-Teilnehmer wie Investoren, wie Regierungsvertreter, ne, auch Akademiker. Und drittens eben dann aber sehr wohl auch KMU und große Konzerne und da vor allen Dingen eben die Technologieabteilungen, Innovationsabteilungen, die so ein bisschen von Startups lernen wollen. Das sind so die drei großen Gruppen. Und wie du gerade sagst, richtig, unser Leistungsversprechen des Buchs in dem Sinn ist, also was du normalerweise, wo du drei Quartale brauchst, schaffst du in drei Wochen. Das geht natürlich nicht in jedem Detail so, aber wir haben uns da mal bemüht, zum Beispiel ne, Organisationscharts mal zu malen oder OKR-Beispiele zu bringen, sehr präzise und detailliert. Das kann man nie eins zu eins kopieren, aber man kann das schon als Inspiration nutzen, um dann für sich selbst seine Firma weiterzuentwickeln.
Mhm. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Es gibt ein sehr spannendes Kapitel zur Produktentwicklung, auch mit einem sehr schönen Beispiel dafür, wie man eine Roadmap entwickelt und das aufbauen kann. Das kann man, wir entwickeln ja auch eine Softwarelösung im Unternehmen, das kann man tatsächlich nehmen, adaptieren, aber man hat erstmal ein Raster, mit dem man loslegen kann. Und das ist ja oftmals eigentlich so der erste Stolperstein, dass man gar nicht genau weiß, was kann ich so als Vorlage nehmen, ne? Und wo kann ich mich orientieren. So, und von daher klappt das sehr, sehr gut.
Genau, ganz genau.
Vier Bausteine habt ihr zum Start des Buches herausgearbeitet, die ganz wichtig sind für den Erfolg. Welche sind das und warum sind die so wichtig?
Ja, also erstmal ist wichtig, das ist kein Buch, wie man ein Startup gründet. Ne? Also wir schreiben jetzt bewusst dazu nichts, da gibt es genug. So, wir schreiben jetzt hier ein Buch mit diesen vier Bausteinen, um aus einem Startup ein Scale-Up zu machen. So, der erste Baustein ist ein Nordstern, also sehr klar zu sein, im Kurs, den man als Führungsteam setzen will. Das wird oft völlig unterschätzt, wie wichtig das wird, wenn das Team groß wird. Ja? Warum? Weil, wenn man klein ist, mehrere Dutzend Leute hat, dann kannst du im Prinzip dein Team zusammenrufen in einen großen Raum. Du kennst alle persönlich. Die Richtung, die du da setzt, die spricht sich irgendwo automatisch rum. Das ist sehr wichtig zu verstehen, wenn du groß wirst, größer wirst, dann reicht das nicht mehr. Die informellen Netzwerke reichen nicht mehr. Da musst du viel klarer sein im Nordstern. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Dann zweitens, wir nennen es AAA-Team, also ein AA-Team, einstellen. Oft unterschätzt, wie wichtig das ist, ein exzellentes Team zu haben. Und da eben gerade, wenn man unter Druck kommt, also man sieht, man hat zu wenig Leute, eben nicht die Recruiting-Latte zu tief zu hängen, sondern lieber den Schmerz des Nicht-Rekrutierens noch ein paar Wochen und Monate aushalten, um den Richtigen oder die Richtige zu finden, als zu schnell zu viel Kompromisse im Hiring zu machen. Habe ich selbst auch gemacht, bitter bezahlt dafür, wie auch einige meiner Kollegen. So, das ist der zweite wichtige Building-Block oder Baustein. Dritter Baustein, funktionale Exzellenz. Also du brauchst in einem Scale-Up in den zentralen Funktionen Experten und Expertise. Also Produkt, Technologie, Marketing, Sales, Service Operations, Supply Chain. Das sind so die wichtigsten Themen, wo man sehr schnell sehr viel Expertise aufbauen muss. Und dann das vierte Thema, du musst natürlich immer genug Geld auf der Bank haben. Also wie akquirierst du genug Wachstumskapital, um eben weiter wachsen oder erfolgreich sein zu können?
Das sind die vier, ja, sagen wir mal, Erfolgsbausteine für erfolgreiches Wachstum. Du hast es auch schon angekündigt. Wir legen heute den Fokus auf den ersten Block. Das ist eigentlich auch die Basis, ne? Die Richtung. Wir haben es heute, glaube ich, ganz, ganz spannend. Viele Begriffe, die gar nicht so viel mit der, die vielleicht eher aus der Nautik kommen. Wir haben Piratenschiff, Nordstern, Raumschiff. Aber wir legen den Fokus heute auf den Nordstern. Denn wenn der nicht klar ist, dann gibt es kein AAA-Team, dann wird es auch keine funktionale Exzellenz geben und dann werde ich auch nicht genug Wachstumskapital akquirieren können oder mich schwer damit tun.
Genau.
Ihr habt auch, oder ihr sagt nicht einfach nur, der Nordstern ist wichtig und woraus der besteht, da kommen wir gleich ganz genau drauf, aber ihr leitet es auch aus der Empirie her. Ne? Also warum ist dieser Nordstern so wichtig und was zeigt da die Forschung? Vielleicht kannst du uns da ein paar Einblicke geben.
Ja, es gibt eine Reihe von sehr spannenden Studien, die ganz klar empirisch belegen, also Firmen mit hohen Werten im Bereich Purpose, im Bereich Nordsternmetriken, die wir gleich diskutieren, haben eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, zu den Spitzenfirmen beim sogenannten Total Shareholder Return zu kommen. Ja? Sei klar im Nordstern, es wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit direkt in deinen finanziellen Leistungen auszahlen. Also erstes Argument. Das zweite Argument: Wenn man auf Investoren angewiesen ist, dann wollen Investoren gerade in den früheren Phasen Gedankenklarheit haben, wenn es um die Richtung geht. Ja, es gibt nichts, man verliert Investoren mit nichts schneller, als wenn man unklar ist in der Richtung. Mhm. So, ne? Und das dritte Thema, das ist ein sehr sauberer, sehr gut formulierter Nordstern, ist sehr attraktiv für Top-Talente. Das siehst du auch, wenn du Gründer oder wenn du Teams fragst, warum du zu einem Unternehmen gehst. Zum Beispiel ein sehr guter Purpose, ein sehr attrahierender, attraktiver Purpose ist zum Beispiel für viele Millennials extrem wichtig.
Mhm. Was dann ja auch schon die Brücke schlägt zum zweiten Baustein, ne? Dieses AAA-Team.
Genau, total, absolut.
Da ja. Ne, ist auch die Verbindung schon da. Ne? Und wahrscheinlich hält man auch Mitarbeiter damit besser.
Da sagen eine Reihe von Studien, also du hast eine 40% geringere Kündigungsrate, wenn du in diesen Nordstern-Dimensionen sehr klar bist.
Das reduziert das Recruiting-Problem zumindest zum Teil.
Richtig, richtig.
So zumindest nicht die bestehenden Mitarbeiter noch austauschen oder ersetzen musst.
Genau.
Ich würde ganz gerne nochmal einen Hinweis auch an die Hörer. Wir haben nämlich vor einigen Wochen eine Folge mit Fabian Silberer von Cevdesk gehabt und die sind auch eine Buchhaltungssoftware, die jetzt auch auf die 200 Mitarbeiter zugehen, eine 50 Millionen Euro Finanzierung in diesem Jahr auch hinbekommen haben. Und ich habe ihn gefragt, was so ein wirklicher Punkt in der Unternehmensentwicklung war, wo es auf Kippe stand. So, und was hat er berichtet? Er hat gesagt, plötzlich war unser Nordstern weg. Oder er war unklar. So, das war, ich glaube, 2018, 2019 irgendwo. Hatte aus seinem Team, die waren damals schon knapp 100 Mitarbeiter, irgendwie so Signale bekommen. Sie wissen nicht mehr warum, weshalb, wozu. Und irgendwie driftete das alles auseinander. Also insofern, du hast aufgezeigt, warum er wichtig ist, ihn zu haben. Man kann eben auch andersrum schauen, wenn er plötzlich nicht mehr da ist, dass das wirklich auch ein stark wachsendes Unternehmen in die Knie zwingen kann.
Absolut. Und es ist vor allen Dingen auch ganz normal, hier unter den Nordstern zu verlieren. Ne? Also gerade wenn du schnell wächst und auch ein Stück weit pivotierst oder neue Produkte einführst, viel rekrutierst, der wird automatisch unklarer. Deswegen kann man oft den Nordstern klar halten, wenn du sehr regelmäßig dir Zeit mit deinem Führungsteam blockst, also beispielsweise auf einem Quartals-Offsite oder zumindest halbjährlich, und dann dezidiert 1-2 Tage investierst, um den Nordstern wieder glatt zu ziehen. Das ist sehr, sehr hilfreich.
Dann tauchen wir jetzt mal ein in den Nordstern. 6 Dimensionen hat der Nordstern in eurem Buch. Die erste ist der Purpose. Ihr beschreibt das im Prinzip damit, welchen Beitrag leistet das Unternehmen für die globale Gesellschaft? Ja, würde ich sagen, ist eine gute Frage. Was macht einen guten Purpose aus und wie kann man sich da annähern oder den entwickeln in der Praxis?
Ja, also vielleicht die Frage noch mal ein bisschen nachgeschärft. Der Purpose beantwortet die Frage, warum macht meine Firma den Planeten zu einem besseren Ort für die Menschheit? Ja? Mhm. Das ist die Frage nach warum. Es ist nicht die Frage nach dem was. Ja, das ist der Hauptmissverständnis, wenn man den Purpose formuliert. Also ein paar Beispiele. Google sagt, organize the world's information and make it universally accessible. Typischer Purpose, ein starker. Uber, transportation as reliable as running water, everywhere for everyone. Ja, das ist ein guter Purpose. Oder jetzt hier B2B, das ist immer ein bisschen schwieriger. Stripe, empower everyone to participate and thrive in the economy. Wichtig, dabei geht es nicht jetzt nur um einen Satz, das kondensiert hinzubringen, sondern im Prinzip ein Narrativ, eine Geschichte, warum es gut ist, bei dieser Firma zu arbeiten. So. Jetzt hat ein Purpose eine Reihe von Eigenschaften, die man sicherstellen muss. Also erstens, ein Purpose ist nie vollständig erfüllbar. Ja, das ist jetzt hier bei Google, organize the world's information and make it universally accessible. Das wirst du nie komplett erreichen. So. Zweitens, er ist immer jenseits von Profit und Wachstum. Das hat nie was mit Finanzen zu tun. So. Und drittens, das ist ein Ziel jenseits der direkten Stakeholder, jenseits von Kunden, Mitarbeitern und Investoren. Auch ein klassisch gemachter Fehler, den Purpose zu sehr kundennah zu formulieren. Das ist der Beitrag deiner Firma für die Menschheit, ja, für den auf planetarer Ebene sozusagen. Mhm. Und da rein zu investieren und sich diese Frage zu stellen, warum, ist aus unserer Sicht extrem wichtig.
Wird häufig im Zweifel mit der Vision verwechselt, beziehungsweise sind Visionen oftmals eben nicht der Purpose, sondern weil man hört dann eben, ne, eine möglichst hohe Anzahl an Kunden irgendwie, die man irgendwann als Vision so hat.
Ja.
Aber das greift dann zu kurz.
Also ich bin kein Fan von den Begriffen Vision und Mission. Da gibt es extrem viel Verwirrung. Mhm. Wir haben dieses Kapitel auch geschrieben, weil da auch gerade im Startup-Bereich viel Verwirrung entstanden ist. Und ich glaube, das ist bei vielen KMUs und Konzernen auch so. Mhm. Wir haben komplett Vision und Mission durch diese Nordstern-Dimension ersetzt. So, ne? Das ist nämlich aus unserer Sicht viel, viel klarer. Vielleicht nochmal kurz zwei Tests, die ganz interessant sind, die man selbst machen kann, um zu verstehen, ob man klar ist im Purpose. Der eine ist der sogenannte Investorentest. Und zwar, man stellt sich vor, ein Investor läuft rein, legt einen großen Koffer Geld auf den Tisch und sagt zu dem Gründungsteam und zu dem Führungsteam, hey, ich kaufe diese Firma zu einem Preis, der jenseits eurer Vorstellungskraft ist, der euch so reich wird und macht, dass ihr nie wieder arbeiten müsst. Ich mache alle Investoren von euch glücklich mit diesem finanziellen Angebot. Ich mache auch die Mitarbeiter glücklich. Ich werde jedem Mitarbeiter einen neuen Job verschaffen, der mindestens so gut bezahlt und so erfüllt ist wie der Job hier. Aber ich werde die Firma komplett einstampfen in diesem Sinne, als wird es so sein, als ob sie nie existierte. Also die Brand wird nicht mehr existieren, die Produkte nicht mehr. Warum sollte man dieses Angebot ablehnen? Mhm. Ja, diese Antwort führt in Richtung Purpose. Jetzt der zweite Test ist der Großmutter-Test. Der Purpose sollte so spannend sein, dass ein Mitarbeiter oft, jetzt nicht aus den höchsten Hierarchiestufen, seiner, ihrer Großmutter am Sonntag beim Kaffee erklären kann, warum sie jetzt für diese Firma arbeitet. Ja, also in so einfachen, begeisternden Worten, dass es die Großmutter versteht. Und wenn du jetzt da sprichst von We empower the crypto ecosystem als dein Purpose, das wird die Großmutter nicht verstehen.
Ach, das haben wir sogar schon mit den eigenen Eltern hier in unserer Unternehmensentwicklung
gehabt. Oder so, genau.
Also was sagst du eigentlich hier, wenn du so im Internet arbeitest, deinen Eltern, was du so tust? Das struggelt man auch sehr schön. Hadert man manchmal damit, das wirklich gut und auch verständlich und auch sinnstiftend zu formulieren. Ne? Also das ist
ja, genau. Wie du sagst, das ist schon mit dem Was schwierig.
Ja.
Aber noch schwieriger ist es mit dem Warum. Und das ist wirklich wichtig. Also das ist eine es geht hier bei dem Purpose um das Warum, nicht um das Was.
Spannend ist es, glaube ich, bei der Unterscheidung B2C, B2B. Also wenn ich mich an Privatkunden richte, dann ist dieses, wie macht man die Welt für den Kunden besser, gefühlt für mich zumindest einfacher zu beantworten. So, ne? Weil zum Beispiel unsere SaaS-Lösung Unternehmerheld richtet sich ja an Wachstumsunternehmen, damit die wiederum gute Finanzentscheidungen treffen können, um selber zu wachsen. So, das heißt, ich bin da Enabler von anderen Unternehmen, also im B2B-Bereich tätig, kann also, oder ist gefühlt so, dass es da schwieriger ist, den Purpose so eindeutig wie im B2C-Bereich zu formulieren. Hast du da ein paar Tipps, wie auch B2B-Unternehmen einen guten Purpose finden?
Absolut. Also erstmal, was du gerade gesagt hast, das ist sehr spannend, das besprechen wir gleich, das ist das Leistungsversprechen. Ne? Also du sagst ja im Prinzip, ihr enabled oder unterstützt, befähigt eure Kunden selbst besser zu verkaufen. Das ist ein Leistungsversprechen, das ist nicht der Purpose. Ne? Also das ist jetzt das, von dem ich gerade gesprochen habe, der Purpose muss über die eigenen Kunden hinausgehen. Ja? Ne? So in dem Sinn Unternehmertum jetzt in Deutschland fördern oder ne? Arbeitsplätze schaffen. So ein Stück weit, da gibt es immer Themen, Beitrag leisten, den Klimawandel in Griff zu bekommen, solche Sachen. B2B ist schwieriger, B2B-Purposes als B2C, ganz klar. Und es ist oft auch ein Tick weniger wichtig, muss man auch klar sagen. Also du brauchst den Purpose beim B2B-Firmen vor allen Dingen, um Mitarbeiter zu attrahieren. Ja, also jetzt, ne, ich nehme mal ein Beispiel aus der Startup-Welt. Da gibt es irgendwie Krypto-Startups, die das Krypto Krypto-Dienstleistungen anbieten. Und wenn die jetzt sagen, wir liefern ein frühes Versprechen im Tech-Ökosystem, also dass Zugang zu Wissen und zu Leistungen für alle offen sind, wieder. Also wir nehmen das aus der Hand von Big Tech, die ja ein Stück weit das Internet monopolisiert haben, Facebook, Google etc., geben das zurück jetzt zum Beispiel durch so eine Blockchain an alle über eine dezentrale Technologie. Ist das ein spannender Purpose eines B2B-Unternehmens, was gerade für Entwickler und Technologiekollegen hochinteressant ist? So. Deswegen, meine Empfehlung ist, auch bei B2B-Unternehmen, ich würde immer versuchen, den Purpose klar zu haben, aber das ist dann ein Stück weit weniger wichtig als im B2C-Bereich.
Mhm. Ja, also wir sind am Ende auch da gelandet, dass wir sagen, ne, Wachstumsunternehmen sind super wichtig für die Volkswirtschaft. Sie schaffen Arbeitsplätze, bringen Innovation voran, ihre Leistung verbessern die Gesellschaft. Mhm. Ja, und wir machen das möglich. Ne? Also wir bieten, sind wir dann schon wieder eng am Leistungsversprechen, aber mit unseren Tools schaffen und können diese Unternehmen sich darauf konzentrieren, erfolgreich zu wachsen. Also da haben wir tatsächlich auch so einen schmalen Grat.
Ja, spannend. Spannend.
Unternehmenswerte. Das ist so die zweite Dimension. Ist ein Riesenthema. Wie würdest du es kurz zusammenfassen?
Ja, also das Unternehmenswerte hängen eng mit Kultur zusammen. Und ne, ist man klar in Werten und Kultur, kannst du deinen Teams oft viel mehr Autonomie und Freiheit geben. Das ist eins der großen spannenden Themen dahinter. Also ne, Netflix sagt ja so schön, Context, not Control. Ja, wir geben sehr guten Kontext, auch auf den Werteebenen gerade und Kultur, und geben dann unseren Mitarbeitern Freiheit, sich in diesem Kontext auch wirklich zu entfalten und zu bewegen. Das ist so, das sind die Logik dahinter. Jetzt ist beim Werte das Thema das oft das Problem, dass viele Unternehmen da mit Copy und Paste arbeiten, ja. Also Integrität, Exzellenz, Teamwork. Das sind so typische Copy-and-Paste-Werte, die im Prinzip nichts sagen und die auch irgendwo mit oft nichts hinterlegt sind. So. Wer das Thema ernst nimmt, sollte versuchen, irgendwas aus der eigenen Unternehmensgeschichte zu nehmen, was wirklich fast schon eine Geschichte, ein Narrativ ist, und das zu Werten zu machen und die damit Ritualen zu hinterlegen. Also Beispiel, Airbnb hat einen dieser Werte als Be a Serial Entrepreneur. Ja? Und zwar Serial im Sinne von Müsli, also sei ein Müsli-Unternehmen, kein Serienunternehmen. Warum? Weil die Gründer von Airbnb am Anfang der Unternehmensphase Obama-Flakes und McCain-Cornflakes verkaufen mussten, um finanziell über die Runden zu kommen. Und die Gründer und das Team will damit aussagen, hey, auch mit wenig Ressourcen, mach mit dem, was du hast, das Beste draus. Ja? Be a Serial Entrepreneur. Das ist ein schönes Beispiel, wo eben eine Firma aus der Gründungsgeschichte irgendetwas nimmt, um zum Wert zu machen. Twilio, anders gutes Beispiel, die haben so einen Wert, Wear the Customer's Shoes, und hinterlegen das damit im Ritual, dass sie Schuhe, alte Schuhe von Kunden einsammeln. Ja, also Twilio hat, wir waren bei N26 Kunde von denen, die haben dann alte Schuhe von mir bekommen, die sie jetzt im Büro bei sich irgendwie hängen haben. So, ne? Also als Ritual den Mitarbeitern und auch Kunden zu sagen, sich in die Lage von Kunden zu versetzen, ist für uns ein großer Wert.
Mhm. Ja, das heißt, zwei Quellen oder zwei mögliche Quellen. Einerseits mal zu schauen, was haben vielleicht die oder wodurch haben sich die Gründer oder wodurch hat sich das Startup in der Anfangsphase ausgezeichnet, um das als persönliche Geschichte quasi auch allen anderen und neuen Mitarbeitern mitzugeben. Und dieser starke Kundenbezug. Ne? Also was bedeutet dein Produkt für den Kunden, und daraus vielleicht zu schlussfolgern, hey, diese Werte müssen wir dort auch leben. Ne? Also das jetzt bei uns auch angeschaut, und eine Finanzplanungssoftware bedeutet ja, also ist jetzt nicht zu verwechseln vielleicht mit einem Arzt, der, wenn er sich verschneidet, dann hat das fatale Konsequenzen für dein Leben. Aber wenn sich das Unternehmen verplant, dann hat das auch durchaus fatale Konsequenzen für das Unternehmen. Ja, und das bedeutet total. Für uns als Wert, wir müssen halt in der Entwicklung dieser Software sehr genau, sehr verlässlich und sehr akkurat sein. Ne? Wir können nicht irgendwie schnell was hinstellen, was nicht Hand und Fuß hat. Also ich glaube, so kann man sich dann auch gut nähern und das quasi, was das Produkt beim Kunden liefern soll, dann eben auch in die Wertediskussion überführen. Und dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg, einzigartige Werte zu haben und nicht die Werte bei irgendeinem anderen Unternehmen abzuschreiben, die man vielleicht auch gern hätte.
Genau, also nicht abschreiben. Es gibt jetzt vielleicht nur zwei so Tipps, die man da auch gut lesen kann. Also das eine ist ein sehr gutes Buch, Keine Regeln, warum Netflix so erfolgreich ist. Oder im Englischen No Rules, Rules. Also ein sehr gutes Buch. Netflix schreibt es da sehr gut, der Gründer von Netflix. Und dann das Barrett Values Center, das ist auch eine ganz gute Quelle. Die haben mal so systematisch mögliche Firmenwerte aufgeschrieben. Das ist jetzt, da kann man sich inspirieren lassen, da gibt es ein paar Strukturen, wo man sich ranhangeln kann. Also Barrett Values Center ist da ein ganz guter Tipp.
Packen wir auch in die Shownotes. Es gibt auch eine Kurzzusammenfassung zum Netflix-Buch bei uns als Podcast-Folge. Das nur als kurzer Hinweis. Während im Purpose, wie du gesagt hast, ja keine Geschäftszahl und kein Geschäftsziel drinstehen soll. Ne? Es soll zeitlos sein, es soll losgelöst sein von den Stakeholdern des Unternehmens. Gibt es jetzt aber im Prinzip in der Business Ambition, Geschäftsziel, doch das erste quantitative Geschäftsziel, was quasi die dritte Dimension im Nordstern dann bildet. Worum geht's da?
Genau, also wie du richtig gesagt hast, da geht's jetzt dann ganz klar um das quantitative Geschäftsziel. Also stelle dir eine sehr optimistische Zukunft in 5 oder 10 Jahren vor. Welche Metriken haben wir dann erreicht? Also zum Beispiel, Fintech könnte sagen, wir wollen bis 2030 100 Millionen täglich aktive Kunden haben. So die Firma wie Zalando haben es auch öffentlich gesagt, wir wollen unsere Bruttowarenmenge auf irgendwie 30 Milliarden Euro bis 2025 steigern. Das sind so typische Geschäftsziele, die fallen vielen Unternehmerinnen und Unternehmen eher leicht zu definieren, weil man da auch oft gefragt wird danach. So. Das große Thema da ist, dass die oft nicht ehrgeizig genug sind. Da sind die Amerikaner uns ein bisschen voraus. Die denken dann gerne gleich global und irgendwie die Latte sehr hoch. Da sind wir im deutschsprachigen Raum oft sehr vorsichtig. So. Und da ist meine Anregung immer, wenn die Latte hoch liegt, springt man hoch. Es muss auch realistisch sein, klar. Aber ehrgeizige paneuropäische Ziele, die sollte man sich stecken und die sind eben auch sehr attraktiv für Mitarbeiter und Investoren.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Also der Hinweis ehrgeizig, 5 bis 10 Jahre, hast du gesagt, so in der Zukunft.
Genau.
Und im Prinzip nicht zu viel zu verbauen. Also jetzt nicht zu sagen, irgendwie führend im Dachraum, weil das schließt dann irgendwie aus, dass ich eigentlich international auch das Potenzial habe. Also wenn meine Lösung international expandieren kann, dann sollte ich das im Endeffekt auch schon als Business Ambition hinterlegen.
Genau, du hast also in der Regel immer so eine Kombination, weißt du, ich möchte jetzt in eurem Bereich zum Beispiel, ich möchte die Nummer 1 in Europa werden im Bereich, also Finanzdienstleistungssoftware, die Kategorie ist dann immer zu definieren, so mit x Millionen Umsatz pro Jahr in 2030. Das ist die zweite wichtige Komponente, führt uns dann auch zur Nordstern-Metrik. Also im Prinzip, was ist die eine zentrale Metrik, die anderen Metriken treibt.
Ja, da sind wir schon beim vierten Punkt. Der Nordstern-Metrik.
Genau.
Nachdem ich die Ambition quasi gesetzt habe. Wobei da vielleicht nochmal eine Frage aus deiner Erfahrung aus heraus. Investoren, die kriegen dann ja viele von diesen ehrgeizigen, ambitionierten Zielen quasi um die Ohren gehauen, wenn die die Pitch-Decks anschauen. Wie gehen die damit um in der Praxis, aus deiner Erfahrung?
Ja, interessanterweise ist es teilweise gar nicht so. Also da man muss sich jetzt, ich spreche jetzt mal hier von Einhorn-Unternehmensgeschichten. Also den Anspruch zu haben, eine Firma zu bauen, die mehr als 1 Milliarde Dollar irgendwann wert ist. Da im Prinzip muss man als Gründer immer denken, was ist denn so dieses sogenannte Multiple? Also mit welchem Faktor wird mein jährlicher Umsatz multipliziert, um die Bewertung zu erreichen? Also jetzt zum Beispiel 5. Dann muss ich also schon 200 Millionen Jahresumsatz erzeugen, um 1 Milliarde Firmenbewertung zu bekommen. So, Und diese Logik verstehen manche Teams am Anfang nicht und sagen dann, ich möchte jetzt eine E-Commerce-Firma bauen mit 50 Millionen Umsatz. Das klingt dann sehr viel. Von null ist das ja auch viel. Das ist aber halt nicht dann das Ambitionsniveau, wo ein Wagniskapitalgeber, der auch Einhornfirmen unterstützen will, dann investiert. So, ne? Deswegen sehen wir schon oft, also ich jetzt mit meinem Techstars-Team sehe das halt auch in der frühen Phase oft, dass die Startups dann da doch zu wenig ehrgeizig sind. Mhm. So, jetzt gibt es aber den anderen Fall, da hast du total recht. Du musst irgendwann auch über die Latte springen, die du dir legst. Also wenn du die Latte immer reißt gegenüber deinen Investoren, wirst du irgendwann kein Geld mehr bekommen. Ist auch klar. Deswegen ne, ist die Kunst, eben die Latte so hoch zu legen, dass sie eben sehr inspirierend ist und ehrgeizig, aber die dann eben auch zumindest früher oder später über diese eben drüber zu springen.
Okay, also auch da ein Balanceakt, aber tatsächlich mal rückwärts zu rechnen. Ne? Also was bedeutet eine Milliardenbewertung, das Multiple, und dann habe ich eigentlich auch schon mein ambitioniertes Geschäftsziel.
Genau.
Ob ich das nun in den ersten 5 bis 10 Jahren, also je nachdem, wo ich jetzt gerade stehe, erreiche oder nicht, aber irgendwann muss ich es erreichen, wenn ich dorthin möchte.
Ja, genau. Und ne, also wir sprechen jetzt nochmal vom Wagniskapitalfall. Da musst du innerhalb von 10 Jahren schon hin. Ne? Also diese ganzen Funds, die haben in der Regel so einen 10-Jahres-Zeitraum. Es wird auch erwartet, also 10 Jahre ist das Maximum, was du machen kannst. Aber das ist ja auch ein langer Zeitraum. So, ne? Also kannst du 5 Jahre nehmen, 5 oder 10. Dazwischen muss man irgendwie... Mhm.
Wir haben es kurz schon angesprochen, 4. Dimension, die Nordstern-Metrik, die, nachdem jetzt Business Ambition klar ist, ist wahrscheinlich also eher eine Umsatzzahl, eine Kundenzahl, geht es jetzt aber um eine Kennzahl, die ein bisschen anders strukturiert ist. Wie genau? Was sind die Anforderungen?
Ja, also was man oft sieht, ist, dass die Nordstern-Metrik dann in der Tat die zentrale Kennziffer dann auch wird im Geschäftsziel. Das kann aber manchmal variieren. Also wichtig ist, dass man eine, maximal zwei, ja, da gibt es ein bisschen Diskussion, muss es eine sein, natürlich können es auch zwei sein, aber es sollen nicht 5 sein, dass man da sehr, sehr klar ist gegenüber seinen Teams, was ist die zentrale Kennziffer, die unseren Erfolg treibt. Also LinkedIn sagt zum Beispiel Total Sign-Ups, also einfach die Anzahl der aktiven oder der Sign-Ups von Nutzern, die dann wirklich die Plattform auch verwenden. Ein Fintech sagt typischerweise monatlich aktive Nutzer. Ja, also weil diese Aktivität auf der Plattform, die kannst du früher oder später monetarisieren. So, das ist ein ganz zentrale Kennziffern. Facebook sagt Daily Active Users. Ne? Also die Aktivität ist da eben wichtig, weil sie natürlich auch dann den Werbeumsatz treibt.
Das wäre quasi eine Kennzahl, die wirklich tatsächlich den Wert treibt, also ein Werttreiber ist für das Business-Ziel, was ich mir gesetzt habe. Ne? Also
ja, genau.
Sei es Nutzer, die häufig wiederkehren, Nutzer, die besonders viel Zeit auf einer Plattform oder Nutzer, die auch einen sehr hohen Warenkorb, wenn wir jetzt irgendwo im E-Commerce bleiben oder einen sehr hohen Lifetime-Value dann im Prinzip haben. Und wenn das gegeben ist, dann wird es ja automatisch einfacher, das Unternehmensziel zu erreichen. Das wäre quasi der Link.
Ja, genau. Und jetzt hast du natürlich auch schon mehrere Kennziffern angesprochen. Ne? Und jetzt ist halt die spannende Diskussion, was ist denn jetzt die eine Nordstern-Metrik? Ne? Also jetzt zum Beispiel deswegen sagen ja die E-Commerce-Plattformen, der Brutto-Warenumsatz ist zum Beispiel so ein Thema, der ja vieles von dir gerade erwähnte auch dann umfasst. Mhm. So, ne? Diese Klarheit zu erreichen, ist da eben die Aufgabe. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei, es gibt sogenannte Vanity-Metrics. Ja? Also diese Metriken, die Erfolg nur vorgaukeln. Ja? In einem Fintech ist es zum Beispiel die Sign-Ups. Ja? Man sieht das oft in der Presse, Revolut, N26 sagen dann, ja, wir haben jetzt 10 Millionen Nutzer gewonnen. Das ist eine, wie wir es eben nennen, Vanity-Metric, weil es eigentlich noch nicht so viel aussagt. Das bringt ja nichts, 10 Millionen Nutzer zu haben, die mal ein Konto angelegt haben. Ja, oder die gar nicht, also das Konto halt nicht verwenden. Du brauchst halt Nutzer, die auch das Konto verwenden und Zahlungen drüber laufen lassen. Deswegen sagen die halt aktive Nutzer. Ne? So, da muss man sehr aufpassen, dass man eben da eine Nordstern-Metrik nimmt, die wirklich Wert treibt.
Vielleicht noch ein Punkt zu der Nordstern-Metrik, was ich auch bei euch gelesen habe. Sie darf nicht zu komplex sein.
Ja.
Also ne, nicht irgendwie dreimal irgendwas ins Verhältnis gesetzt, um eine Ratio rauszubekommen. Also eine einfache, nachvollziehbare Kennziffer.
Genau, ganz genau. Ne?
Glaube ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Jetzt nähern wir uns dem Kunden. Und zwar mit dem Leistungsversprechen der Value Proposition. Auch etwas, so schreibt es ja auch, womit sich viele noch schwer tun. Ihr habt aber eine einfache Formel entwickelt, um eine gute Value Proposition abzuleiten. Wie lautet die Formel?
Genau, also erstmal das Leistungsversprechen zielt auf die Frage, welche unerfüllten Kundenbedürfnisse adressiert das Unternehmen einzigartig gut? Ja, das Leistungsversprechen ist der Grund, warum Kunden bei dir kaufen. So, da tun sich gerade Startups super schwer, ist auch eins der schwierigsten Sachen, sehr kristallklar hinzubekommen. So, die Formel, die du gerade angesprochen hast, lautet wie folgt. Wir helfen X. X ist die Zielgruppe. Y zu lösen. Y ist das unerfüllte Kundenbedürfnis, indem wir, und jetzt kommt das Z, die Produkte und Services liefern. Ja? Also Zielgruppe, unerfülltes Kundenbedürfnis, Produkte, Services, die das Bedürfnis adressieren. Das sind die drei Komponenten. Also Beispiel, Shopify hat das sehr gut gemacht. Wir helfen Händlern, das ist X, online mehr und besser zu verkaufen. Das ist das Y, also dieses unerfüllte Kundenbedürfnis, indem wir, und jetzt liefern sie drei Produkte und Services, erstens eine Plattform bieten, alles jedem zu verkaufen, zweitens Marketingkampagnen zu realisieren und drittens dann ein Dashboard, Werkzeuge bereitzustellen, um das Geschäft zu messen und zu managen. So, das ist ein sehr klares Leistungsversprechen und das kannst du dann transformieren, 1:1, auf deine Website, gerade im B2C-Bereich wichtig, oder eben dann in deine Sales-Präsentation, wenn du mit B2B-Kunden sprichst.
Ist dann klassisch, ne? Man hat den großen Claim, spare mit uns oder verwalte besser so und so, und dann kommen so ein paar, ja, ist dann kommt so ein bisschen diese Feature-Auflistung.
Ja, genau.
Im Prinzip. Und dann jetzt Konto eröffnen.
Genau.
Oder
ganz genau.
Genau. Jetzt Sign-up oder was auch immer. Ne? Also eine schöne Conversion basierend auf diesem Leistungsversprechen.
Das sagst du hundertprozentig recht. Das ist nun sehr leicht gesagt und extrem schwer teilweise hinzubekommen, sehr klar. So, ich sehe das immer wieder, gerade bei Startups und auch Scale-ups, da wird zu wenig Fokus drauf gelegt. Dann kannst du trotzdem eine großartige Firma bauen, aber wenn du das sauber machen würdest, dann wirst du halt noch viel schneller wachsen und noch viel erfolgreicher sein. So, ne? Also ich kann nur Rat geben, Shopify ist da ein tolles Beispiel. Oder da gibt es eine ganze Reihe von Firmen, die wir auch im Buch erwähnt haben, die da sehr gute Beispiele haben.
Wie ist es denn hier? Wir haben vorhin beim Purpose über B2B versus B2C gesprochen. Ist es bei B2B einfacher oder bei B2C da ganz klar zu sein?
Also das ist auf beiden Seiten nicht leicht. Du hast gerade im B2B-Bereich diese Unterscheidung nochmal drin zwischen Käufer und Nutzer. Das kommt auch oft vor. Also jemand, der kauft, ist der Finanzabteilung, ist vielleicht nicht der Nutzer. Das ist wichtig, du musst dann immer den Nutzer in den Blick nehmen, das ist das zentrale Punkt, weil der sind dann oft die Treiber auch intern des Kaufprozesses, aber trotzdem musst du einmal auch das Wertversprechen dann für den Käufer durchdenken. So, das ist eine Komplikation. Und dann hast du natürlich auch teilweise Firmen mit mehreren Zielgruppen, wo du eigentlich mehrere Leistungsversprechen brauchst. Dann hast du teilweise so B2B2C-Logiken. Da musst du dann nochmal ein anderes Leistungsversprechen machen. Ne, da gibt es ein paar Komplexitätstreiber.
Aber ist es vielleicht bei Unternehmen, ne, also die wollen, also was können die vielleicht haben als unerfüllte Kundenbedürfnisse? Mhm. Ne? Sie wollen irgendwie in der Regel vielleicht Geld sparen, irgendwas soll einfacher gehen oder schneller. Bei Privatkunden ist ja häufig auch so eine Emotion mit dabei, die vermutlich schwerer zu greifen und zu fassen ist, um da was ganz Klares zu transportieren auch. So, also Emotionen sind ja ein bisschen schwerer, also kannst, ne, also hier spare Geld und Zeit, das ist klar. aber Emotionen könnte ich mir zumindest schwieriger vorstellen.
Total richtig. Also das ist ein super spannendes Thema, haben wir auch im Buch wirklich ausführlich versucht zu beschreiben. Also du hast total recht, B2B gibt es ein paar ganz klar definierte Kategorien. Spare Geld, mache mehr Umsatz, manage Business-Risiko, spare Zeit und so ein bisschen diese Aufwand-Hassel, das sind so vier wichtige Kategorien. Das kommt immer wieder. So, das gibt es vielleicht ein, zwei mehr, aber das ist wirklich sehr begrenzt. Mhm. Auch da ist es nicht ganz trivial rauszufinden, was wirklich denn jetzt das zentrale, unerfüllte Kundenbedürfnis ist, weil das ist wichtig. Du brauchst in der Regel nur eins. Du adressierst immer mehrere, du musst dich auf eins fokussieren. So, auf der B2C-Seite, genau richtig, wie du sagst, gibt es Dutzende mögliche Werte oder also Values in dem Sinne, auf die du einzahlen kannst. Da gibt es eine ganz spannende Aufstellung von Bain & Company, sehr gut gemacht, die nennt sich Elements of Value. Ja, und die zeigen da Typen von Werten, auf die du adressieren kannst. Also da gibt es so funktionale Themen wie irgendwie, ich verbinde mich irgendwie, es gibt Qualität, Variabilität, das sind so Themen da. Dann gibt es emotionale, wie du richtig sagst, ne? Also ich habe irgendwie Wellness, könnte dahinter stehen. Es gibt sogenannte Badge Values, also ich möchte irgendwie anderen einen Status zeigen, das ist spannend. Mhm. Es gibt aber auch noch eine weitere Ebene, also so eine, fast schon so Life-Changing haben die noch drin, also wurde irgendwie so, ich gebe Hoffnung mit meinem Produkt, so, ne? Oder sozialer Impact. Also gibt es eine ganz spannende Logik. Wer sich mit einem B2C-Leistungsversprechen beschäftigt, der kann mal bei Elements of Value von Bain & Company reingucken. Mhm. Oder natürlich in unser Buch, da haben wir es auch gut gemacht.
Das auf jeden Fall. Aber das heißt, dort führt eigentlich auch kein Weg dran vorbei, meine Kunden zu befragen.
Ja,
mit denen regelmäßig Interviews zu führen, die Support-Tickets anzuschauen, da ein bisschen zu clustern, zu schauen, was kommt da eigentlich rein. Mit dem Fokus aber auf die relevante Kundengruppe. Damit nicht irgendwie wir springen bei jedem Kundenwunsch mal auf und entdecken das wieder neu als unbefriedigtes Bedürfnis.
Ganz genau. Und auch vor allen Dingen mit dem Fokus auf Problemen. Ja, also Kunden sind sehr gut, über ihre Probleme zu sprechen, die du potenziell lösen kannst. Sie sind nicht gut, Lösungen dir vorzuschlagen. Ja, also das ist der größte Fehler, den du bei der Nutzerforschung machen kannst, dass du versuchst, deine Features, Funktionen validieren zu lassen. Da kommt oft nicht so viel raus, sondern zu sagen, hey, was ist genau das Problem? Warum ist es schwierig? Beschreib mir mal eine Situation, in dem das schwierig war. Was ist dir daran schwergefallen? So, da haben wir auch im Buch eine Reihe von konkreten Fragen aufgeschrieben. Das ist in der Regel sehr, sehr hilfreich.
Ich fand noch diesen zweiten Teil, was du gesagt hast, also ist das unbefriedigte Kundenbedürfnis, aber gleichzeitig auch etwas, was mein Unternehmen wirklich viel besser lösen kann als ein anderes Unternehmen.
Richtig.
Also ich glaube, da ist auch nochmal, das ist der zweite Faktor.
Genau.
Wenn das gerade, jetzt springen wir ein bisschen in eurem Buch, nämlich in die Produktentwicklung gehen, dass man auch das immer ganz stark in den Fokus rückt, wenn man das Produkt weiterentwickelt, dass man eben daran entwickelt.
Genau.
Und nicht irgendwie noch und vielleicht in anderen Bereichen einfach auf Best Practice beziehungsweise irgendwelche schon bestehenden Module setzt. Ne? Also ich brauche jetzt nicht versuchen, meinen Payment-Prozess selber zu basteln. Da gibt es genug Plug-and-Play-Lösungen, die ich andocken kann, sondern mich immer wieder darauf zu fokussieren, was ich wirklich viel besser schaffe als meine Wettbewerber.
Genau. Und was da viele Startups richtig machen, ist, du baust im Prinzip so eine Tabelle auf, ja, hast da in den Zeilen dich und die Wettbewerber und hast in den Spalten die verschiedenen Features, die du liefern kannst. Und du brauchst im Prinzip so eine Logik, wo du halt irgendwie 6, 7 Features irgendwann hast und nur bei dir alle grünen Haken sitzen und bei den Wettbewerbern eben nicht. Ne? So, das ist genau richtig, was du sagst. Und du musst eben in der Produktentwicklung dahin kommen, dass du einzigartig Haken setzen kannst und dann natürlich auch noch die Haken bei den richtigen Features.
Und immer wieder aufs Leistungsversprechen zu fokussieren und nicht irgendwie Featurelisten zu bauen, ne? Einfach so zu entwickeln. Also alles, was nicht aufs Leistungsversprechen einzahlt, brauche ich nicht.
Richtig.
Also zumindest nicht am Anfang oder es ist nicht meine Prio.
Absolut, ja.
Tja, 5 Punkte haben wir. Bleibt noch die 6. Dimension, die viel zitierten OKRs, Objective and Key Results.
Genau, also das ist die Dimension, um den Nordstern für die Teams zu operationalisieren. Ja? Da kann man OKRs verwenden, muss es aber nicht. Ja? Also bei OKRs gibt es auch eine Reihe von Diskussionen, auch gerade für kleinere Startups oder mittlere. Das ist ein ganz spannender, aus meiner Sicht wirklich großartig funktionierender Ansatz, aber das ist schon ein sehr elaborierter Ansatz. Ja? Also wenn man gerade jetzt vielleicht 50 Leute hat, 100, kann man da auch einen pragmatischeren Ansatz nehmen. Also das ist dann so eine OKR-Adaption, da gibt es ein paar ganz, ganz spannende Ideen. Also was im Kern des OKR-Ansatzes liegt, ist zu sagen, ich definiere klar Ziele, ja, das ist so ein bisschen meine ambitionierten, aber eben realistischen Ziele. Das ist eben die Objectives und dann Key Results, die Schlüsselergebnisse. Ich mache das mit messbaren Meilensteinen. Ja, ich hinterlege diese Ziele mit messbaren Meilensteinen. Also jetzt mal Beispiel, jetzt aus dem Fintech-Bereich. Ein großes Ziel könnte sein, wir wollen die größte Neobank für KMU in Europa werden. Ja? Dann könnte ein Schlüsselergebnis sein, 200.000 Kunden in Deutschland bis Ende des nächsten Jahres erreichen. So. Zweites großes Ziel könnte sein, die beliebteste Bank für KMUs in Europa werden. Ja, da könntest du dann halt das Schlüsselergebnis sagen, sowas wie Erhöhung des Net Promoter Scores von 50 auf 70 bis Ende des Jahres. Ja, also das ist die Logik.
Also ein klassisches Ziel, aber auch hier wieder ambitioniert. Ne? Ist korrekt. Oder wie
ja, also in der OKR-Logik ist versuchst du halt ein inspirierendes Ziel zu definieren. Das kann ein bisschen weicher sein. Ne? Also die beliebteste Bank für KMUs ist sehr, sehr weich in dem Sinn. Mhm. Und willst dann auf der Schlüsselergebnisebene ehrgeizige Ziele definieren. So. Und zwar ehrgeizig heißt, im Durchschnitt werden die Ziele zu 70% nur erreicht. Okay. Erreicht also ein Team immer 100% der Ziele, wahnsinnig ehrgeizig genug. Mhm. So. Aber wichtig, damit ist Scheitern eingebaut. Also du als Führungskraft musst dann auch zugestehen deinen Teams, dass sie eben auch nicht alle Ziele erreichen. So, ne? Das ist da so eine Logik dahinter.
Das Thema OKR ist ja unglaublich vielschichtig. Es gibt ja auch mittlerweile schon gesonderte Podcasts dazu, viele Unternehmen oder Unternehmensberatung, die dabei unterstützen, diesen Prozess im Unternehmen zu implementieren. Mich würde vielleicht nochmal das, was du gerade gesagt hast, als Führungskraft in Kauf nehmen, dass mein Team die Ziele nicht erreicht, weil eben diese 70% ist eigentlich schon Level was Gutes. Was passiert, wenn mein Team dauerhaft diese Ziele nicht erreicht? Wie würdest du als Führungskraft damit umgehen?
Was Google gut gemacht hat, ist, die teilen auf zwischen sogenannten Committed und Aspirational OKRs. Das finde ich eine ganz gute Logik. Also du hast zum Beispiel gerade in so einem Sales-Bereich, muss man aus meiner Sicht eher mit Committed-Zielen arbeiten. Da willst du nicht, dass deine Sales-Teams permanent drunter bleiben. Mhm. Und in anderen Bereichen, jetzt Marketing oder auch Produkt, wirst du sicherlich eher aspirational arbeiten, wo du halt dann 70% nur ankommst. Du, ja, ist eine gute Frage. Also natürlich, jetzt kommen wir wieder zum AAA-Team. Mhm. Du brauchst ein Team, das erstmal extrem gut ist, wie vorhin gesagt, und das Team muss Fehler machen dürfen. Das ist ganz wichtig. Das ist der große Unterschied zu den großen Konzernen, und die ja auch teilweise sehr politisch sind. In Startups, Scale-Ups dürfen wir Fehler machen, wenn wir sie erkennen und schnell korrigieren. So, ne? Also deswegen ist es erstmal kein Problem, auch mal hinter den Zielen zu bleiben. So. Wenn du jetzt merkst, dass bestimmte Teams oder auch einzelne Führungskräfte da sehr schnell, sehr weit hinter den Zielen bleiben und da vielleicht das ja auch nicht committen und da nicht genug dahinter sind, dann sind das vielleicht die falschen Leute. Und das sich einzugestehen, da können wir einen ganzen eigenen Podcast dazu machen. Also es ist vielleicht auch selbst ein Rekrutierungsfehler gemacht zu haben und jemanden eingestellt zu haben, der einfach in diesem Umfeld nicht zu seinem vollen Potenzial findet. Und das sich auch in der Probezeit einzugestehen und dann auch mal zu sagen, ja, das haben wir jetzt jemand Falsches eingestellt, da muss man jetzt die Reißleine ziehen. Das ist da dann ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht noch eine andere Sache. Viele Startups sagen, sie haben OKRs, haben sie aber nicht wirklich und nehmen sie auch nicht wirklich ernst. Also wer das möchte, wer sich auf diesem Pfad begibt, Ziele zu operationalisieren und das dann nicht ernst nimmt, der macht sich die Kultur kaputt. Mhm. Ja, also wenn du es einführst, dann muss sich das Gründungsteam, das Führungsteam jeden Monat mehrere Tage Zeit nehmen, vor Quartal, also am Anfang des Quartals oder am Ende, einmal die letzten OKRs sich zeigen zu lassen und dann neue zu diskutieren.
Da auch kontinuierlich dran zu bleiben und auch zu messen. Ne?
Ja, zu messen und das Problem ist halt vor allem, was oft entsteht, dann kommt die operative Welle, sehr viele Probleme, operativer Druck, viele Feuerbrände und dann wird gesagt, ja gut, jetzt die Ziele, das passt schon, dann machen wir jetzt eine halbe Stunde gut. Wenn du so rangehst, dann gewöhnt sich deine Organisation dran, dass sie nicht liefern muss. Dass es auch okay ist, dann einfach mal Ziele zu reißen. Und das ist auch im Prinzip im Startup-Kontext okay, aber du musst schon eine Verbindlichkeit reinbringen. Also zum Beispiel, was du machen kannst, ist, Ende des Quartals gibt es ein All-Hands, wo sich alle die zweite Führungsebene vor das gesamte Team hinstellt und man sagt, okay, was habe ich denn am Anfang des Quartals geplant? Wo sind wir jetzt rausgekommen? Und was sind meine Lernerfahrungen? Ja? Also das ist, wie wir es ja immer sagen, Non-Blaming. Fehler passieren, aber da sollte schon Wissen im Kopf sein, hey, am Ende des Quartals muss ich mal vor die Mannschaft treten.
Das kann ja auch mal sein, ne? Aber wenn ich das jedes Quartal dann eingestehen muss, ich glaube, dann wird es nicht nur eng für mich, aber ich glaube, das ist auch nicht schön, ne? Und insofern, glaube ich, adjustiert man dann selber ein bisschen und bemüht sich, es im nächsten Quartal besser zu machen.
Ja, genau. Also aber auch da nochmal, da muss ich ein bisschen gucken, dass also die Startup- und Scale-Up-Umfelder sind aus meiner Sicht so tolle Umfelder, weil es gute Lernumfelder sind. So, ne? Also lerne alles, nicht wisse alles. Ja, das ist so ein bisschen ja eins der Motto, nach dem wir da vorgehen. So, ne, deswegen, ich sag nur, Verbindlichkeit reinzubringen ist da wichtig, ohne jetzt dazu, also wenn wer daraus lernt, aus nicht erreichbaren Zielen, ist das auch in Ordnung.
Ja, ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, dass das ja gerade, ne, operativ geht es drunter und drüber und man fokussiert sich nicht oder lässt dann vielleicht mal die Ziele aus dem Blick. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, dass man nicht plötzlich neue Dinge auftut im Laufe des Quartals, ne? Weil hier kommt plötzlich was rein und sagt, oh ja, das müssen wir jetzt auch noch machen, sondern dann konsequent sagt, dieses Quartal eben nicht, weil die anderen Dinge sind einfach, wir haben uns ja auch was festgelegt, was wir im Quartal erreichen wollen, ne? Wir sammeln das und nehmen das halt im Zweifel fürs nächste Quartal. Also da dieses Mut zum Nein sagen, beziehungsweise einfach mal bei den Sachen bleiben, auf die man sich gerade konzentriert und committed hat.
Ja, genau. Das ist vor allen Dingen für Produkt und Technologie im Besonderen wichtig, ne? Weil dort gibt es sehr viele Ineffizienzen, wenn du Teams von einem Thema zum anderen hin und her bewegst. Ja. Auch das ist jetzt natürlich in der Theorie total richtig, aber es gibt natürlich auch immer wieder Unfälle und also Emergencies in dem Sinne, wo du dann halt schon auch umpriorisieren musst. Also es gibt eine Reihe von Startups, die dann davon hingegangen sind, gar nicht mehr in Quartalen zu denken, sondern in 2 Monaten. Auch das kann man mal machen, ne? Dass du sagst, zumindest für 2 Monate hältst du die Themen konstant.
Gut, da haben wir alle 6 Dimensionen des Nordsterns mal durchdekliniert. Euer Buch hilft dabei, da natürlich noch tiefer einzusteigen und das dann auch, das hast du ja auch schon gesagt, ne? Ihr habt Organigramme drin, Schaubilder, Beispiele, um das dann für sich selbst auch einfach mal dann zu analysieren, ob man selber schon so klar ist, ob man da die Voraussetzung für den Nordstern schon richtig gesetzt hat oder eben nicht, wo man noch nachschärfen kann. Bevor wir zum Abschluss kommen, mir ist ein Kapitel aufgefallen, was man vielleicht gar nicht so erwartet hätte in dem in einem Scale-Up-Buch. Es ist explizit auch nicht in diesen 4 Erfolgsbausteinen genannt. Es ist das 2. Kapitel bei euch, Environmental, Social und Governance. Einfach vielleicht, warum hat es das Kapitel ins Buch geschafft? Was ist die Bedeutung des Ganzen? Das würde mich noch auch persönlich interessieren, weil es auch für ein ganz wichtiges Thema erachte.
Ja, absolut. Also das ist, ne, wir haben diese 4 Bausteine. Das erste ist der Nordstern, da gibt es die 6 Dimensionen und das ESG-Kapitel steht im Prinzip daneben, aber das ist natürlich auch, das informiert, so sehen wir das informiert die 6 Bausteine. So, ne? Und da steht das Thema dahinter, das ist der Anspruch von vielen in der Startup-Scaler-Branche mittlerweile, ich gehöre dazu, zu sagen, wir wollen Firmen bauen, die großen Fragen der Menschheit mitlösen. Ja, jetzt eben nicht unbedingt die nächsten Quick-Commerce-Plattform, so, wo wir vielleicht jetzt auch irgendwann genug haben, sondern Firmen zu bauen, die Kernfusion knacken oder Pandemien bekämpfen, ja, oder aus Proteinen, Pflanzenproteinen Fleischersatz zu machen. Ja, also solche Themen, die ja im Deep-Tech-Bereich wichtig sind, die einfach einen substanziellen Beitrag für die großen Themen der Menschheit leisten. So, und da spielt natürlich Environment im I von ESG eine große Rolle. Also wie kriegen wir die Klimagase reduziert, das ist ein Thema. Dann natürlich Social, du musst deine Mitarbeiter fair behandeln, fair bezahlen. Das ist natürlich wichtig, auch für Startups sind da nicht immer gut genug. Und G, das Governance-Thema, ne? Also wie schaffst du es, intern eine saubere Organisation aufzubauen mit entsprechendem Vorstand, Aufsichtsrat, die genug effiziente Kontrollen hat, die dir Geschwindigkeit erlauben, aber eben sehr wohl sicherstellen, dass du dich wertekonform verhältst.
Ja, also auch das schon möglichst früh berücksichtigen, weil sonst wird es wahrscheinlich schwierig, das nachzuziehen.
Absolut, absolut. Und es ist auch, ich nehme es als Trend, ist ganz toll. Also gerade wenn ich jetzt mit vielen Gründern spreche und Gründerinnen, das wird immer wichtiger. Also die neue Generation, die nächste Generation der Einhorngründer ist eben auch eine ESG-Generation.
Und die Mitarbeiter, ne? Also ich glaube,
total, absolut.
Da hast du dann auch einen Vorteil im Recruiting gegebenenfalls, wenn du da gut aufgestellt und punkten kannst.
Absolut, absolut.
Jetzt haben wir viel über Einhörner gesprochen. Vielleicht zum Abschluss, vor jedem Einhorn und vor jedem Scale-Up steht ja ein Startup und du hast daher auch viel Erfahrung schon gesammelt. Dann nochmal deine wichtigsten Learnings für Startup-Gründer. Worauf kommt es in dieser ersten Phase an, um dann später zu scalen?
Ja, das ist jetzt ja auch eine Frage, die wir bei Techstars besonders, die uns da besonders umtreibt. Also wir akzelerieren ja Pre-Seed- und Seed-Teams, um sie eben dann aufs Einhorngleis zu setzen. Aber in der Tat ist die Frühphase natürlich sehr wichtig. Also es gibt da diesen ganz einfachen Tipp zu sagen, hey, schreib Code und sprich mit den Nutzern. Das ist es. Also ganz konkret und fokussiert zu sagen, ich möchte mit meinem technischen Produkt vorankommen, so schnell wie es irgendwie geht. Und ich möchte das so entwickeln, dass meine Nutzer begeistert sind. Ja, die zwei Sachen, das sind die zentralen zwei Sachen, wo es in der frühen Phase drauf ankommt. So. Und dann diese Logik von Eric Ries, Lean Startup, ist eine sehr gute, dass man dann eben sagt, du willst in Lernzyklen reinkommen. Das ist das Entscheidende. Also, wenn wir jetzt von Startup zu Scale-Up denken, also nochmal, was brauchst du in der Anfangsphase wichtig? Die Strategie, die ja viele Wagniskapitalgeber verfolgen, ist, wir geben ein, zwei Firmen dieser jeweiligen Kategorie so viel Geld, dass die sehr schnell viele Leute einstellen können, sehr schnell Produkte bauen können, dann noch mehr Kunden bekommen, dann wieder mehr Geld bekommen und noch mehr Leute einstellen können. Also die konzentrieren, die kreieren so eine self-fulfilling prophecy, eine selbsterfüllende Prophezeiung, indem sie ein, zwei Firmen da wirklich mit Geld vollpumpen. Und du willst halt, um dahin zu kommen, sehr schnell in Lernzyklen gehen, wo deine Nutzer dir sagen oder eben auch nicht sagen, was funktioniert und was nicht. So, und das geht eben nur, wenn du, jetzt nochmal zum Produkt zurück und auch Code, wenn du halt in der Lage bist, sehr schnell eben diese sogenannten MVPs auf den Weg zu bringen, die du dann mit den Nutzern testest.
Ja, wunderbar. Schönes Schlusswort. Ist auch für die, die noch relativ am Anfang stehen, jetzt die Grundlage gemacht und dann können sie aufbauen. Am besten mit eurem Buch. Das gibt's unter anderem im Haufe-Shop.
Genau.
Den Link dazu auch in den Shownotes. Und für die drei, die mir eine E-Mail schreiben, an René@passionforbusiness, haben wir auch drei Exemplare geschenkt. So, von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, lieber Martin, für all diese spannenden Erkenntnisse.
Sehr gerne, René.
Und
hat Spaß gemacht, vielen Dank.
Vielleicht eine kleine Sneak Preview. Ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Fortsetzung demnächst zum Thema Wachstumskapital, um da nochmal in die Tiefe einzutauchen. Das wäre quasi der vierte Erfolgsbaustein in eurem Modell, dass wir auch da den Hörern nochmal Tipps mit an die Hand geben.
So machen wir es.
Von daher, bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Woche.
Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen, besuche uns auf passionforbusiness.de.